Ja, Charakterschmiede Gottes. Die Heike hat ja schon so ein bisschen von der Camilla gesagt, die wird in der Charakterschmiede ihrer Brüder sein, sozusagen. Und ich muss an der Stelle doch mal auch eine kleine Lanze, um nicht zu einseitig zu werden, für die Jungs brechen. Also manche Jungs sind auch in der Charakterschmiede ihrer Schwestern, ja? Das gibt's auch, ne? Diese andere Seite. Ich habe auch zwei Schwestern, leider gehabt, eine ist leider schon verstorben. Aber gerade die hat mich geprägt oder auch erzogen, miterzogen, weil meine Eltern waren schon ein bisschen älter. Die haben es vielleicht nicht immer geschafft. Da hat die Schwester ein bisschen mitgeholfen. Und ich bin ihr aber dankbar, dass sie auch da mit sich um mich gekümmert hat, wie das Geschwister tun. In der Charakterschmiede Gottes, als ich mir den Titel noch mal so richtig habe durch den Kopf gehen lassen, habe ich gedacht, Mensch, Charakterschmiede, wissen wir eigentlich, was eine Schmiede ist? Ja, da geht's ja ziemlich martialisch zu in einer Schmiede. Da wird das Eisen in die Glut gelegt und dann kommt's raus auf den Amboss und dann wird drauf rumgehauen und geschmiedet und verbogen und hingerichtet, so wie der Schmied es haben will. Ist das so unsere Vorstellung, dass Gott das so mit uns macht? Dass er so auf uns rumhaut, zurechtbiegt, bis die Form da ist, die er gerne haben möchte? Also, ich habe da ein bisschen Probleme mit diesem Bild von Gott. Ich glaube nicht, dass er der Schmiedemeister ist, der so gewaltsam uns zurechtbiegt. Im Gegenteil. Ich glaube, wir bringen uns durch unseren Starrsinn und Eigensinn oft selbst in Situationen, die drohen, unser Leben zu zerstören. Und er bietet uns an, da zu erretten aus unserer Not. Er bietet Hilfe an. Er bietet Freiheit oder Liebe und Annahme an. Trost, eine neue Ausrichtung für unser Leben. Und in der Bibel wird Gott oft beschrieben als Gärtner. In der Pfalz ist das der Winter, ne? Klar, ja? Der Vater ist der Weingärtner, der so mit uns umgeht, so sagt Jesus dieses Bild. Der nimmt nicht den Hammer, sondern Gott wird zum Gärtner. Er will, dass seine Bäume wachsen. Aber deswegen beschneidet er sie auch. Das auch, selbstverständlich. Er will gute Früchte wachsen lassen bei uns, in unserem Leben. Er schenkt uns seinen Geist, um gute Frucht wachsen zu lassen, die Frucht des Geistes. Und wie ein guter Gärtner sorgt er für Nahrung, für Wasser, für Licht, für Beschneidung, ja, wo es notwendig ist, und es ist immer notwendig. Alles dient dem Leben bei Gott, dient uns, er dient uns. Gottes Dienst, wenn man es mal so sieht, ist ein Dienst Gottes an uns, auch jetzt gerade. Dass er uns dienen will mit dem, was er uns sagt. Und dass wir ihn dann ehren, ihn, den Schöpfer, so wie wir es gerade gesungen haben, den Retter und Erhalter dieser Welt. Der Geist Gottes will also in deinem Leben die Charakterzüge wachsen lassen, die du zum Leben brauchst und mit denen du anderen dienen kannst und Gott damit ehren kannst. Der Charakterzug, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist die Großzügigkeit. Wie wird ein geiziger Mensch, naja, geizig sagen wir ja eigentlich nicht, ne? Wir sagen ja höchstens sparsamer Mensch. Ja? Wie wird ein sparsamer Mensch, ein, der latent vielleicht immer so ein bisschen Angst hat, dass es nicht reicht, Wie wird der großzügig? Das ist so die Frage, die ich heute mal stelle. Was möchte Gottes Geist in mir eigentlich wachsen lassen, damit ich großzügig sein kann? Und was bedeutet das eigentlich, großzügig sein? Man kann natürlich sein Geld, aber auch seine Zeit, seinen Besitz, seine Kraft, die man hat, nur für sich genießen. Dann muss ich über Großzügigkeit nicht nachdenken. Wenn wir darüber nachdenken, dann lautet die Frage aber auch schnell immer wieder, wie viel muss ich denn geben, um großzügig zu sein? Wie viel Geld oder wie viel Kollekte oder wie viel Spende soll ich geben? Die Frage stellen sich Christen schon mal. Die gleiche Frage gibt es aber auch in anderen Zusammenhängen, nicht nur mit dem Geld. Die Frage ist auch, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, um einen Besuch zu machen bei einem Menschen, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht. Wie lange telefoniere ich mit einem einsamen Menschen? Ich habe schon gehört, dass jemand sich, auch wenn er mit den Eltern telefoniert, eine Uhr stellt und sagt, eine halbe Stunde gebe ich ihnen, aber dann ist Schluss. Kann man so machen. Wie gerne leihe ich mein Werkzeug oder mein Auto aus? Wie großzügig ist mein Engagement für die Gemeinde, für das Reich Gottes? Wie viel bin ich bereit, da zu investieren? Paulus gebraucht für das Wort Freigebigkeit ein griechisches Wort, Haplotes heißt es. Und das bedeutet Aufrichtigkeit, ein Ungeteiltsein, eine Schlichtheit des Herzens. Es geht also gar nicht zuerst darum, wie viel bin ich bereit zu geben, wie viel Geld gebe ich, sondern wie, mit welchem Herzen gibst du? Was ist da, was geht da in deinem Herzen vor, wenn du was gibst? Man kann äußerlich viel geben und innerlich damit Probleme haben. Innerlich eng sein, ängstlich sein. Man kann was spenden und dabei Anerkennung erwarten. Ich habe nicht mal einen Dankbrief gekriegt. Man kann helfen und im stillen Buch führen. Jetzt ist aber genug. Jetzt habe ich aber genug gemacht. Großzügigkeit ist nicht in erster Linie eine Frage, eine Finanzfrage. Großzügigkeit ist die Freiheit meines Herzens, dass ich gerne gebe und nicht rechne. Ein gutes Beispiel beschreibt Paulus in 2. Korinther 8 und 9, als er von Gemeinden in Mazedonien erzählt, schreibt er Folgendes. Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Es ging also nicht so gut. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann euch bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Mit Großzügigkeit. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Paulus hat gerade eine Sammlung veranstaltet für die Gemeinde in Jerusalem, die in großer Not war. Sie haben eindringlich darum gebeten, dass sie daran teilnehmen dürfen, dass sie was geben dürfen. Das war ihr Herz. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenkten sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn, danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Wie entsteht Großzügigkeit? Was brauchen wir, um großzügig zu werden? Da bin ich eigentlich, ja. Geben wir viel? Das ist die nächste Frage, wenn wir viel haben. Was würdet ihr sagen? Geben wir viel, wenn wir viel haben? Ich glaube, das ist das erste Missverständnis. Reichtum führt nicht zur Großzügigkeit. Habe ich als kleiner Junge gelernt, als ich Neujahrswünsche auswendig gelernt habe. Hat man bei uns im Dorf damals so gemacht. Man hat einen schönen Spruch auswendig gelernt, ist dann von Haus zu Haus gegangen am Neujahrstag und hat den Leuten ein gesegnetes und frohes neues Jahr gewünscht. Und dann hat man 20 Pfennig oder 50 Pfennig gekriegt, manchmal auch eine Mark. Zu den großen Bauern bin ich nicht gegangen, hat es nur 10 oder 20 Pfennig gegeben. Habe ich als kleiner Junge schon gelernt. Wer viel hat, das führt nicht zur Großzügigkeit. Nicht automatisch. Die geben auch manchmal viel, wer viel hat. Aber nicht automatisch. Nicht das ist der Grund, warum ich großzügig werde, weil ich so viel habe. Nein. Unser Herz kann ganz anders beschaffen sein. Die Großzügigkeit stellt sich nicht automatisch ein, weil man viel hat. Wir brauchen nicht viel, um großzügig zu sein. Das zeigen die Gemeinden in Mazedonien, dieses Beispiel, was Paulus da erzählt. Die waren arm. Die waren bedrängt. Die waren in Not und sie haben darum gebeten, Teil zu sein der Sammlung für Jerusalem. Ihre Not war real, die redet Paulus nicht klein. Ihre Armut hatte aber nicht das letzte Wort über ihr Herz. Die Armut hat ihr Herz nicht bestimmt. Warum konnten sie geben? Nicht, weil sie im Überfluss lebten oder weil sie ganz besonders tolle Leute waren, sondern weil Gottes Gnade, so sagt Paulus dann, in ihnen wirksam war. Weil sie von innen heraus etwas empfangen haben von Gott, was sie großzügig gemacht hat. Der Schlüssel, so sagt Paulus, ist der Großzügigkeit, ist letztlich eine Frucht der Gnade Gottes. Sie ist eine Frucht der Gnade Gottes. Wer verstanden hat, ich lebe von unverdienter, unglaublich großzügiger Gnade, wir werden nachher im Abendmahl nochmal drauf zu kommen, der wird anders mit seinem Besitz umgehen, mit seinem Geld umgehen, mit seiner Zeit umgehen, mit seiner Kraft umgehen, mit seinen Beziehungen umgehen. Nicht, um sich die Liebe Gottes zu verdienen, sondern weil er Gottes Liebe erfahren hat. Die innere Haltung großzügiger Menschen will ich mal anschauen. Was bedeutet das, dieses Haplotes, diese aufrichtige, uneigennützige innere Haltung der Großzügigkeit? Was brauchen wir innerlich, um äußerlich geben zu können, großzügig zu sein zu können? Das erste, Dankbarkeit statt Anspruchsdenken. Wer überzeugt ist, dass alles, was ich habe, mir gehört, ich habe es mir verdient, der wird es auch festhalten. Der wird es festhalten. Aber wer erkennt, dass alles, was ich habe, Gottes Gabe ist, der kann loslassen. Unser Einkommen, unsere Begabungen, unsere Gesundheit, unsere Wohnung, unsere Zeit, unsere Möglichkeiten sind uns von Gott anvertraut als Gabe. Und dafür kann ich dankbar sein. Und dann werde ich es auch nicht alles für mich behalten. Der Dankbare gibt was ab. Aber es gehört noch mehr dazu. Vertrauen statt Angst. Ich glaube nicht, dass Geiz immer unbedingt so das Hauptproblem ist, sondern letztlich die Angst. Was ist, wenn es nicht reicht? Und da wiederum ist interessant, wenn ich eh nichts habe, brauche ich die Angst auch nicht zu haben. Umso mehr ich habe, steigt komischerweise diese Angst. Menschen, die mehr haben, da steigt die Angst, es zu verlieren. Die wächst, die wird nicht kleiner automatisch, sondern die wächst mit dem Besitz. Und was ich überwinden muss, ist meine Angst. Großzügigkeit bedeutet nicht Leichtsinn, aber sie widerspricht der Angst. Als wäre unser Konto, unser Vorrat oder unsere Vorsorge, als wäre das das, was uns rettet, was uns Leben gibt. Nein, das, was uns Leben gibt, sind wir als Christen überzeugt, ist unser Vater im Himmel. Auf ihn vertrauen wir. Und er sorgt für uns, so sagt Jesus das. Das ist die Hoffnung, die wir haben und das Vertrauen, das wir haben. Vertrauen kann loslassen und kann geben. Angst hält fest. Ein drittes. Liebe statt Selbstbezogenheit. Liebe fragt nicht nur, was brauche ich, sondern sie sieht auch den anderen. Die alleinerziehende Mutter, den überforderten Nachbarn, den jungen Menschen ohne Rückhalt, den Missionar, die Familie in einer Krise oder die Gemeinde mit einem konkreten Auftrag. Die Liebe sieht immer auch den anderen, nicht nur sich selbst. Und gibt und ist bereit, sich zu beteiligen. Genügsamkeit statt Vergleich. Was ist unser großes Problem? Wir schauen ständig nach rechts und links und dann werde ich nie genug haben, weil es gibt immer Leute, die mehr haben. Wird immer jemanden geben, der mehr besitzt, der schöner wohnt, der mehr Reisen macht und mehr Sicherheit zu haben scheint. Aber die Genügsamkeit sagt, was mir Gott heute gegeben hat, das genügt, um ihm zu vertrauen und ihm zu dienen. Ich brauche nicht mehr. Ich bin dankbar für das, was ich habe und lass mir daran genügen. Nach rechts und links zu gucken, da haben wir immer zu wenig. Und schließlich, was brauche ich noch innerlich? Aufrichtigkeit statt Selbstdarstellung. Jesus warnt davor, zu geben, um von den Menschen gesehen zu werden. Eine Gabe kann äußerlich ja riesengroß sein und innerlich sehr klein, weil sie meinem Ruf dienen soll. Großzügigkeit braucht keinen Applaus, keine übertriebene Dankbarkeit. Jesus sagt sogar so, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Ich habe mal extra nachgeguckt, wie ist das mit unseren Gehirnhälften? Linke Gehirnhälfte und rechte Gehirnhälfte. Was ist wofür zuständig? Ob das passt? Und es passt tatsächlich. Nämlich die linke Gehirnhälfte, wofür ist die zuständig? Für Zahlen und Logik. Und die rechte Gehirnhälfte, wofür ist die zuständig? Für Emotionen und Herz. Ja? Also lass deine Zahlen und deine Logik nicht wissen, was dein Herz tut, sagt Jesus letztendlich. Lass dein Herz sprechen, das ist Großzügigkeit und nicht die Zahlen und Logik. Natürlich hast du logischerweise, wenn du was gibst, hinterher weniger. Dann fehlt dir was. Das sagt die linke Hälfte immer, ja? Die linke Hand. Ne? Oh, du musst aufpassen, es ist zu viel und du hast nicht mehr und du kannst nicht mehr. Und ne, die meldet sich dauernd. Ja? Aber Jesus sagt, lass dein Herz sprechen. Lass die Dankbarkeit sprechen. Lass die Großzügigkeit sprechen. Lass die Liebe reden. Lass das Vertrauen sprechen. Die Dankbarkeit. Lass das sprechen. Und dann überleg, wo du bereit bist zu geben. Großzügigkeit kommt aus dem Herzen, das verstanden hat, dass man dabei nicht verliert, sondern gewinnt. Und noch ein Prinzip ist mir aufgefallen, was Paulus anspricht, was uns vielleicht helfen kann, zur Großzügigkeit ein Stück zu finden. Saat und Brot. Bisschen komisch, aber da ist der Vers dabei, genau, 2. Korinther 9, Vers 10. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gott schenkt Saat und Brot, sagt Paulus da. Was ist das? Also, Das Brot ist ja was für den gegenwärtigen Bedarf, was wir heute Mittag zum Essen brauchen. Wir brauchen was zum Essen. Wir brauchen Brot oder einen Braten oder auch was anderes. Alles klar. Und das zweite Teil ist die Saat. Das, was wieder ausgesät wird. Also, wenn man den Weizen betrachtet, den wir ernten, da brauche ich einen Teil, um es wieder auszusäen, und ich brauche einen Teil, um davon zu leben. Klar. Ein Bauer, der die ganze Saat für sich verbraucht, als Brot isst, der hat nichts mehr zum Säen. Das wird er spätestens im nächsten Jahr merken. Und einer, der nur aussät, so fromm ist, sage ich mal, dass er alles gibt und nur für andere und so, da fehlt auch was für ihn. So ist das gar nicht gedacht. So meint Gott das gar nicht, dass wir alles geben müssen und alles, dass wir nicht versorgt sind. Nein, es gehört beides zusammen. Dass ich Brot bekomme für mein Leben und dass ich sähe für die Ewigkeit letztendlich. Sähe für den Segen, der nächstes Jahr da ist, der in meinem Leben da sein soll. Danke, dass du mir Brot und Saat gibst, Herr. Dass du mich versorgst und dass du durch mich auch etwas weitergeben willst. Paulus ist überzeugt, dass Gott keine Großzügigkeit erwartet, sondern dass er der großzügigste Geber ist, den es gibt. In 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es dann, Gott aber ist mächtig. Habe ich das hier drin? Ja. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, Saat und Ernte. Dass ihr in allem Genüge habt, was zu essen habt, versorgt seid, auch in Urlaub fahren könnt, auch diese Welt so genießen könnt, aber auch noch überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist der Segen Gottes, mit dem ich rechnen darf, wenn ich sähe. Und Jesus hat sicherlich auch darauf hingewiesen, dass wer kärglich sät, auch kärglich ernten wird. Und wenn ich nichts sähe und nichts weitergebe, darf ich in meinem Leben auch nicht die Ernte erwarten, die er schenken will. Saat und Ernte. Und wo führt das Ganze hin? Die Großzügigkeit führt, laut Paulus, zur Anbetung Gottes. Es geht bei der Großzügigkeit letztlich nicht um mich, auch nicht um den Empfänger, also nicht um den, der es kriegt, und auch nicht letztlich um mich, dass ich viel Segen bekomme. Das wäre schon wieder die linke Hälfte, die ausrechnen, na, jetzt habe ich so viel gegeben, jetzt kann ich so viel erwarten, ja, und so viel Segen, und jetzt, ne, das macht die linke Hälfte. Hör nicht auf die. Ja? Die rechte sagt, du gibst gerne. Und du darfst Gott damit ehren. Der Geist Gottes lässt uns charakterlich wachsen, um unseren Vater im Himmel zu verherrlichen. Paulus schreibt, die Hilfe, die deckt nicht nur die konkreten Bedürfnisse, sie bewirkt vielfachen Dank an Gott. So schreibt er in diesem Kapitel. Vielfachen Dank an Gott. Wenn ich ab und zu auf der Baustelle bin drüben, kommen immer wieder mal Menschen vorbei, weiß nicht, anderen ist es sicherlich auch schon so gegangen, die staunen und sagen, was baut ihr hier? So einen großen Bau und die Leute, die hier sind und hier arbeiten. Und ich sage immer, ja, das tun wir gerne für Gott, für seine Gemeinde. Da merken Leute was, das sind Leute, die gerne geben, die gerne sich einsetzen, die gerne mit dabei sind im Reich Gottes. Und Gott wird geehrt, weil er uns dazu bringt, da zu sein, zu geben, auch einen Teil unserer Zeit, unserer Kraft, auch unseres Geldes zu geben, damit hier gebaut werden kann, sein Reich gebaut werden kann. Das ist nicht das Haus, das ist die Gemeinde, die dann hoffentlich da drin sich versammelt, auch in größerer Zahl noch versammelt, zu seiner Ehre. Großzügigkeit führt zur Anbetung Gottes. Das Ziel lautet, Seht, wie gnädig ist unser Gott, so formuliert es Paulus. Seht, wie gnädig ist unser Gott, dass die Mazedonier, die ganz arm sind, so viel gegeben haben. Das ist eine Wirkung Gottes in ihrem Herzen. Da kann man nur staunen. Die entscheidende Frage lautet also nicht, wie viel muss ich geben, um großzügig zu sein, sondern ich will es mal so formulieren: Herr, wie darf deine Gnade durch mich sichtbar werden? Durch meine Großzügigkeit, die du mir schenkst. Wie darf deine Gnade durch mein Leben sichtbar werden? Vielleicht ist das heute ein erster Schritt, dass ich ein Gespräch führe, eine konkrete Hilfe, die mir schon lange durch den Kopf geht, ausführe, einen regelmäßigen Betrag spende, ein offenes Haus habe, dass Leute kommen können oder im Vertrauen handle, wo mir ein bisschen angstvoll ist, für jemand. Das Loslassen meiner Angst übe. Bitten wir Gott um ein schlichtes, ungeteiltes Herz, das sich nicht von der Logik nur bestimmen lässt, sondern vom Geist Gottes bestimmen lässt. Haplotes, Großzügigkeit, die nicht rechnet, sondern die vertraut. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns reich machen willst, überreich beschenkst, dass wir noch reich sind zu geben. Danke für dies, deine Großzügigkeit an uns. Und danke, dass du zeigst auch, dass ich dazu gar nicht viel brauche, sondern nur ein Herz brauche, das sich von dir leiten lässt, um großzügig zu werden. Mit Menschen großzügig umzugehen, auch wenn ich nicht viel Geld geben kann. Ein großzügiger Mensch sein, der Mensch für andere da ist, der etwas weitergibt von dem, was er empfangen hat. Du kannst jedem zeigen, Herr, was das für ihn bedeutet. Wo er wachsen darf, wo du der Gärtner sein willst, wo du vielleicht auch etwas beschneiden möchtest, was ins Kraut geschossen ist. Was ein Wassertrieb ist, der keine Frucht bringt. Um uns dahin zu leiten, dass Frucht wächst in unserem Leben, durch die wir selbst gesegnet werden und viele Menschen um uns herum. Schenk uns dazu deine Gnade, Herr. Amen. Wir wollen gleich anschließend jetzt das Abendmahl miteinander halten und vielleicht ist das auch ein ganz guter Gedanke auch an der Stelle, dass wir die Großzügigkeit Jesu feiern. Denn er, das können wir wegnehmen jetzt, ja, doch, das, die Frage kann stehen bleiben, genau. Wie darf deine Gnade durch mich sichtbar werden? Dass jeder in der Stille auch das nochmal fragt. Jesus ist ja so großzügig gewesen, dass er nicht nur gekommen ist und uns ein bisschen Brot gegeben hat. Hat er auch getan. Aber der Brotkönig, der alle nur satt macht, das wollte er nicht sein. Er wollte uns noch mehr geben von seiner Großzügigkeit, nämlich er will uns Leben schenken bis in die Ewigkeit, hat uns sich selbst gegeben, ist für uns gestorben und hat nichts zurückgehalten in seiner Großzügigkeit, sondern uns beschenkt, uns reich gemacht durch seine Gnade, die er uns gibt. Und ich darf mich heute leiten lassen, vielleicht jeder auch, wodurch darf diese Gnade in meinem Leben sichtbar werden? Und das ist dann schon Großzügigkeit, wenn ich davon weitergebe. Ein kurzer Moment der Stille und dann teilen wir das Abendmahl aus miteinander.